Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Echte Schönheit kommt von innen. Du wirst es nicht schaffen, ein geiler, ein überzeugender Arbeitgeber zu sein mit irgendwelchen flotten Kampagnen oder einer tollen Karriereseite. Du kannst nicht einfach dich mit irgendwelchen fremden Federn schmücken und dann erwarten, dass dich alle super finden. Ein weiterer Punkt ist, und da denke ich viel drüber nach, Mut. Guck mal, wie trendy das geworden ist, irgendwie auf so Fuck-Up-Nights zu sagen, ja, ich habe gegründet und dann war ich nicht erfolgreich und das sind meine drei Learnings und so. Ich habe das noch nie gesehen von irgendwelchen Geschäftsführungen. Den Mut zu haben, sich vor die Belegschaft zu stellen und zu sagen, Leute, wir haben schon einiges gut gemacht, wir wissen aber auch, dass wir manche Dinge nicht gut gemacht haben bis hierhin und wir wollen da jetzt mal ran. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ich sage das immer ein bisschen plakativ, auch die Zeiten der Hochglanzbroschüre sind einfach vorbei.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018 und freue mich, dass heute Markus Mehrheim bei mir ist. Er ist eine der führenden Employer Branding Expertinnen in Deutschland, Gründer der Agentur Human, kümmert sich auch bei OMR darum, dass das Thema endlich mal verstanden wird und er macht einen Podcast. Den Zeit-Talent-Podcast habt ihr bestimmt schon mal gehört. Freue mich sehr, mit Markus heute mal einzusteigen in dieses Thema, über das viele, viele Leute sprechen, aber nur wenige so richtig Plan haben. So kommt es mir jedenfalls vor. Wir räumen also all die Klischees mal aus dem Weg. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden. Die Frage ist natürlich, wie schaffen wir so eine Kultur in unseren Unternehmen, in der das Thema mentale Gesundheit vielleicht nicht tabu ist und in der es den Menschen auch gut geht. Und es ist, glaube ich, eine gute Idee, den Mitarbeitenden ein Angebot zu machen, über das sie natürlich frei entscheiden können, aber ihnen einfach Hilfe anzubieten bei mentalen Themen. Angefangen bei Stress bis hin zu Burnout-Prävention oder auch Probleme, die im privaten Bereich liegen. All das kann man jetzt tun über die Plattform von Open Up. Dort gibt es nicht nur Inhalte und Content, um sich in Dinge und Themen reinzulesen, sondern ihr könnt auch mit PsychologInnen sprechen in Sessions. Ein gutes Angebot, wie ich finde. Große Brands schwören schon drauf, wie McDonald's oder PricewaterhouseCoopers. Aber auch kleine sind mittlerweile dabei, auch in der Sparkassenwelt. Schaut euch das gerne mal an. Ich verlinke euch das in den Shownotes auf openup.de/Unternehmen. Seht ihr dann auch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Probiert's mal aus.
Werbung Ende.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Markus da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo Gabriel, grüß dich. Grüße aus Hamburg-Barmbek, um genau zu sein.
Ich wohnte ja mal um die Ecke.
Stimmt, wir sprachen
davon. In der Ritterstraße. Das ist ja quasi auf dem Weg zu dir gewesen, ne?
Hamburg ist ein Dorf.
Und Hamburg ist ja auch meine zweite Heimat. Wir waren ja einige Jahre dort und Fun Fact, meine älteste Tochter ist noch in Hamburg geboren und die legt immer großen Wert darauf, das auch zu betonen, ich bin ja keine Rostockerin, ich bin ja eine Hamburgerin.
Naja, ist ja, also man muss die Chance dann nutzen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob das so ist wie bei den Amerikanern, wenn man da geboren wird auf amerikanischem Hoheitsgebiet, dass man automatisch Amerikaner ist. Vielleicht ist sie dann so ein bisschen Hamburgerin, ne?
Geht auch wenn du über Hamburg fliegst, bist du auch Hamburgerin automatisch. War das nicht so mit dem Luftraum auch?
Ich glaube schon, irgendwie sowas war da, ja.
Man hört schon raus, du bist offensichtlich nicht mies drauf. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Kennst du das? Ich hatte gerade so ein paar Wochen, wo ich so einen richtig guten Flow hatte und wo man auch mal so ganz mit gutem Gewissen um 17.30 Uhr, 18 Uhr den Rechner zuklappen kann. Das habe ich jetzt gerade so die letzten 2-3 Wochen nicht, weil irgendwie ständig was anderes ist. Aber ganz lustig, ich habe das am Montag einer Bekannten erzählt und mich dann so ein bisschen ausgeheult, als wir uns in Berlin wiederum gesehen haben. Und dann sagte sie zu mir, und wo ist jetzt das Problem? Also mich erstmal ganz, ganz trocken abtropfen lassen. Nee, mir geht's gut. Wenn man sein eigenes Geschäft hat, dann ist es, glaube ich, eher schlimm, wenn man da sitzt und sich fragt, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag und jetzt gerade erst 3:15. Also von daher geht's wunderbar und ja, das Geschäft läuft und das Thema, über das wir vielleicht ja auch gleich noch sprechen werden, scheint immer stärker zu kommen. So, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Signal für mich persönlich, aber auch für das Team. Wir sind ja jetzt auch schon, also Human ist ja nicht nur irgendwie der Mehrheim, sondern da sind ja noch ein paar mehr Menschen dahinter.
Und da wollen wir heute mal reinschauen, was da los ist und wie es dazu kam. Und ganz am Anfang darfst auch du meiner 10-jährigen Tochter mal erklären, was du so machst. Die spricht ja hier das Intro ein. Mhm. Und der Deal ist also, dass sie dann im Gegenzug erfährt, was meine Gäste und Gästinnen so machen. Mhm. Aber natürlich so, dass sie es versteht.
Mhm. Also ich würde es ihr, glaube ich, so erklären, wie ich es auch teilweise in meinem Einsatz längst ausgeklügelten Elevator-Pitch sagen würde. Ist eigentlich ganz einfach. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Identität als Arbeitgeber zu finden. Und wenn sie dann fragt, was ist denn Identität, dann kann man sagen, das, wie sich Arbeitgeber darstellen, wie sie sich anfühlen, was sie besser machen können, was sie schon ganz gut machen. Also alles, was so eine Identität zusammensetzt. Und ja, das wäre so, glaube ich, meine ganz einfache Erklärung. Ich gehe dann auch direkt in so eine Erklärbärenstimme, wenn ich das erkläre. Merkst du das gerade?
Ja, so die Betonung. Das gefällt mir. Hast du schon mal über deine eigene Identität länger nachgedacht?
Ja, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich. Also ich glaube, dass ich da recht regelmäßig drüber nachdenke. Ich glaube, dass das viel mit Reflexion zu tun hat. Ich glaube, dass das viel mit dem Wunsch zu tun hat, sich ständig zu verbessern und irgendwie nicht beim Status quo zu verharren. Und ich glaube auch, und ich meine, das ist ja bei mir irgendwie auch irgendwie so eine Sache, ich habe das Privileg, um es mal so zu sagen, regelmäßig auf irgendwelchen Bühnen und Veranstaltungen und Panels und sonst irgendwas zu sitzen und auch da denke ich schon mal drüber nach, so wie kommt das rüber und wie nehmen mich die Leute wahr und finden mich die Leute doof oder finden mich die Leute gut? Und ich glaube, das sind so alles ganz, ganz viele Dinge, die so in Identität reinkommen. Also ich habe so ein anderes lustiges Beispiel. Ich stand letzte Woche, war ich bei einem ziemlich coolen Format. Ich weiß nicht, wie weit wir hier über andere Formate auch sprechen
dürfen. Auch gerne.
Und zwar 12 Minute Me. Ich bin jetzt ein großer Fan davon, stimmt, wir hatten ja auch dazu geschrieben, in einem anderen Kontext und also für die, die es nicht kennen, du musst halt irgendwie 12 Minuten präsentieren, dann gibt es 12 Minuten Q&A und danach gibt es dann 12 Minuten Networking, mal 3 SpeakerInnen und das ist eigentlich ganz witzig, das war auf St. Pauli in so einem richtig geilen, gemütlichen Office und es war halt nach 20 Uhr und alle haben Bier getrunken und dann habe ich halt sehr viel geflucht, also was heißt sehr viel?
Ich habe es mir natürlich angesehen in der Vorbereitung.
Hast du es dir angesehen? Okay, sehr gut. Also ich habe schon mal das ein oder andere Schimpfwort benutzt, natürlich jetzt nicht völlig überbordend, aber ich habe gedacht, das passt halt total gut irgendwie zu der Situation, habe auch total gutes Feedback bekommen. Der Punkt ist halt, meine Frau war mit dabei und die hat anschließend dann mit mir geschimpft und gesagt, ich soll weniger fluchen. Also von daher hat ja auch was mit Identität oder Wahrnehmung zu tun, aber
da muss ich an Will Smith denken, der immer betont hat, dass er nicht flucht in seinen Rap-Texten.
Ja, stimmt wohl. Wie so ganz viele andere. Aber gut, manchmal, mir wurde anschließend gesagt, es hat zum Kontext wohl gepasst. Also von daher war das wohl dann doch nicht so schlimm.
Nee, man hat halt gemerkt, und das merkt man sich ja heute auch noch, dass du begeistert bist von dem Thema. Und ich erlebe viele Experten und Expertinnen, aber ich erlebe nicht, dass die immer begeistert sind. Und ich finde, genau das ist, worauf es ankommt am Ende des Tages. Mhm. Also wirklich eine Liebe zu dieser Sache. Und damit ist irgendwie ein Sinn verbunden, aber auch irgendwie noch mehr. Vielleicht kann man das auch nicht immer so beschreiben. Vielleicht muss man das auch gar nicht. Aber das hat mir gut gefallen. Und dann darf auch mal geflucht werden, also meine Herren. Es gibt ja auch wirklich viel, was man nur beim Namen nennen muss.
So, verdammte Axt nämlich. Nein, aber also du hast das schön gesagt. Darf ich den Ball kurz aufnehmen? Weil also klar. Die Frage oder eines der Themen, über das wir ja ganz oft in unseren Projekten und mit Kunden und Partnern und wem auch immer sprechen, ist halt dieses Thema Purpose. Und dann kommt natürlich ganz oft auch zu Recht die Frage, was ist denn so mein oder unser Purpose? Und haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz starken, weil wir kommen ja gleich noch dazu, aber was wir halt tun, ist, dass wir ja, wenn wir in Unternehmen reingehen, nicht die sind, die dann irgendwie ihre Magic machen und anschließend dann sagen, liebe Geschäftsführung, ihr seid so toll, weil ihr habt diese und diese Eigenschaft. Sondern wir gehen auch an die Dinge ran, die halt nicht so schön sind. Und indem wir dies tun und vorausgesetzt, dass die Unternehmen dann auch wirklich Lust haben oder den Mut auch teilweise haben, diese Dinge zu verändern, so machen wir wiederum ja so ein bisschen das Arbeitsleben der Mitarbeitenden, der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, besser. So, und das ist ein totaler Antrieb. Und ein zweiter Antrieb ist einfach, ne, wir kommen ja gleich dazu bestimmt, Employer Branding ist gerade so ein Buzzword geworden. Und da wird ganz schön viel Mist auch. Das Mist schon Schimpfwort, ich weiß es nicht, aber ganz schön viel Mist da draußen einfach erzählt. Und ja, also ich freue mich total, Gabriel, wenn du sagst, dass du das wahrnimmst, weil mir macht es halt total Freude, da einfach auch mit ein paar Klischees aufzuräumen und auch für Klarheit zu sorgen, ne? Und dieses Thema dahin zu bringen, wo es eigentlich hingehört.
Butter bei die Fische.
Okay, also wo fangen wir an? Ich habe das schon öfters mal gesagt. Für mich hat dieser Begriff Employer Branding, das klingt immer so, weil gerade auch Branding, ne, was man so aus dem Marketing kennt, als würde es reichen, einen dicken Topf Farbe oder einen dicken Eimer Farbe zu nehmen und dann mit einem Pinsel mal über die Organisation zu pinseln und zu streichen und alles sieht dann super aus und es sind total schöne Farben und so. Was aber halt ganz viele vergessen ist, das ist es ja nicht. Und ne, ich muss jetzt direkt nochmal was Gemeines hinterher schieben. Es scheint irgendwo einen Wasserfall zu geben oder keine Ahnung, wo man durchlaufen muss. Und dann kann man plötzlich Employer Branding, also jede Werbebutze, Entschuldigung an die guten Werbeagenturen da draußen, aber jede Werbebutze da draußen kann jetzt plötzlich Employer Branding. Nicht, weil sie es können, sondern weil sie halt merken, dass damit Geld zu verdienen ist. So. Und wenn ich aber das Thema so angehe, dass ich jetzt irgendwie nur in Kampagnen und Bildern und Sprüchen und denke, dann werde ich ja nie irgendwie den Nagel auf den Kopf treffen. Sondern was halt da ganz oft fehlt, ist einfach die Arbeit, die wir sozusagen immer ganz zu Beginn der Projekte machen. Nämlich, ich sage das immer so ein bisschen liebevoll, die Unternehmen durchs Röntgengerät zu schieben und zu schauen, ob irgendwo, weiß ich nicht, der Finger angeknackst ist oder sowas. Und diese Analyse und Positionierungsphase ist eigentlich absolut, nee, auch uneigentlich. Diese Analyse- und Positionierungsarbeit ist unerlässlich dafür, dann auch wirklich auf die 12 zu kommunizieren und das sowohl nach innen in Richtung der bestehenden Mitarbeitenden, ne, Stichwort Retention, aber auch nach außen in Richtung des Talentmarktes oder des Arbeitsmarktes. So. Und ja, also das ist so ein bisschen auch eines der Mysterien, mit denen ich gerne immer versuche, zumindest aufzuräumen.
Und da bist du hier genau richtig, denn wir wollen die Dinge hier nicht schönreden, sondern wirklich beim Namen nennen und gerne auch mal aufräumen mit so ein paar Klischees. Das hat dann auch mit ganz viel mit neuer Arbeit zu tun, dem Thema dieses Podcasts. Und damit wir auch verstehen, warum du da so Feuer und Flamme bist, müssen wir dich natürlich auch anfangs noch ein bisschen besser kennenlernen. Ich weiß zum Beispiel, dass du ja gar nicht ursprünglich aus Hamburg kommst. Aber vielleicht gibst du uns mal so ein bisschen Einblick in deine Story. Wie sah die aus, bis du zu deinem Thema kamst?
Ja, wilde Geschichte. Das Lustige ist ja, wenn man sowas erzählt, dann merkt man irgendwann, dass sich die Kreise auch schließen. Und irgendwie haben sich bei mir so ganz, ganz, ganz viele Kreise geschlossen. Also ich fange mal, da habe ich, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, aber da ich dich und dein Format so mag, fange ich da mal an. Ich glaube, das Schlimmste für meine Eltern damals war, mit mir Schuhe einkaufen zu gehen. Weil bei Deichmann, darf man Marken nennen, ich weiß es nicht. Oder sagen wir mal, bei einem Nicht-Marken-Produzenten von mir aus, da gibt es ja viel günstigere Schuhe. Da kriegen wir sogar zwei Paare für den Preis von einem Paar. Nee, ich weiß noch damals, das waren mit die besten Sneaker, die ich jemals hatte. Ich liebe Sneaker. Das waren nämlich eine Kollaboration von Converse mit den Chicago Bulls. Die habe ich noch vor Augen, die Dinger. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ich habe damals schon irgendwie ein ganz, ganz starkes eine Markenzuneigung gehabt. Also Marken und Brands und so fand ich immer schon geil, weil das irgendwie sehr viele Dinge sehr einfach macht. Also wo kommt Brand her? Das ist ja wirklich klassisch so aus diesem Brandzeichen. Also als damals irgendwie die Viehhüter ihre Kühe gebrandmarkt haben, um zu erkennen, ist das deine Kuh oder meine Kuh? Also das hole ich sehr weit aus. Aber das war irgendwie immer so ein Thema, was mich beschäftigt hat. Und du hast die Frage auch gestellt zur Herkunft. Rheinländer, man merkt, you can leave the Rheinland, but the Rheinland will never leave you. Hab dann erstmal jung, lern was Richtiges, erstmal eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung, dann ein Fachabi, dann im Zivildienst gehört, dass es irgendwie ein ganz cooles Studium in den Niederlanden gibt, seine Form her International Marketing in Reinform sozusagen, so würde ich sagen, was es halt in dieser Ausgestaltung auch in Deutschland noch nicht gegeben hatte zu der Zeit. Fand das total geil, hab das echt gefeiert, weil wir saßen da halt, also Grüße an die Fontis, Hogeschoolen, sitzen da mit 20, 30 Leuten, saßen wir da damals, versus 2000 Leute in irgendwelchen Vorlesungssälen. Und das war halt sehr intensiv, 4 Jahre lang. Und dann wurde mein Interesse nach Internationalität irgendwie geweckt, weil halt auch das Studium total international ausgerichtet war und dann nicht nur Deutsche und Holländer, sondern alles Mögliche auch rumgelaufen sind. Und dann war ich im dritten Jahr bei Porsche in der internationalen Clubbetreuung, auch wieder Internationalität, völlig wilde Stories auch erlebt. War im vierten Jahr bei Bayer Material Science, die gibt es gar nicht mehr in der Form, heißen glaube ich Covestro heute. Und bin dann aber aus Versehen 5 Jahre nach Hongkong gegangen, also erst für Bayer und dann vor Ort gewechselt, war mehrere Jahre auch bei Arcandor, Karstadt, Quelle Neckermann, was dann ja dank des Herrn Dr. Mittelhoff irgendwann implodiert ist, aber wahnsinnig spannende Zeit, sehr viel Prozesse, Strategiearbeit gemacht, was mich auch geprägt hat, also gar nicht so klassische Marketingarbeit.
Wir müssen nochmal bei Hongkong einsteigen, weil mich das Thema sehr interessiert. Mhm. Also ich hatte da mal ein sehr interessantes Buch über Shenzhen gelesen, was man, glaube ich, so ähnlich ausspricht. Und Hongkong ist ja nicht weit weg, ne? Sondern ich glaube, Hongkong war lange Zeit so die Zukunftsstadt und dann hat man irgendwann so mit sehr viel Geld Shenzhen aufgebaut und auch diese ganzen alten Flächen dort niedergemacht und dann quasi diese Skyscraper dort hochgezogen. Alles das, was da so passiert, ist ja in vielerlei Hinsicht schon sehr viel innovativer als das, was wir hier in europäischen Städten sehen, oder? Und vor allen Dingen auch zu der Zeit. Wann warst du genau da?
Ich war da von 2006 bis 2011.
Gib uns doch mal so einen Eindruck in das, was du da so erlebt hast und was dich da vielleicht auch in irgendeiner Form begeistert hat, wenn wir nochmal zu dem schönen Eingangsthema zurückkommen.
Also ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade mal parallel aufgemacht. Also es ist ja völlig irre, was in China passiert, auch so im Sinne des Wachstums und der Geschwindigkeit und so. Ganz wichtiger Disclaimer, sonst gibt es Ärger mit meiner Frau. Hongkong ist britische Kronkolonie gewesen und war halt immer eine Sonderverwaltungszone, genau wie Macau und so weiter auch. Also es war nie sozusagen, also schon irgendwo, aber nie offiziell ein Teil von China. I know, it's complicated, aber man muss sich das mal vor Augen führen. Ich habe es gerade mal aufgemacht. 1960 gab es jetzt in Shenzhen 8.000 Einwohner, 1990 845.000, 2010 10 Millionen und jetzt sind es irgendwie 12, noch was Millionen. Also Hongkong hat eine ganz große Tradition, hat eine ganz große Heritage, also auch diese ganze kantonesische Kultur, was mich auch total geprägt hat irgendwie. Und Shenzhen ist einfach hochgezogen, künstlich, so ein bisschen wie in manchen Emiraten auch irgendwie hochgezüchtet und für mich ehrlich gesagt auch ein bisschen seelenlos. So, jetzt schwärme ich von Hongkong, du hast es eben schon gesagt, also es war ein absoluter Hotspot. Ich sage auch immer, ich war glaube ich so zu den Happy Times dort, wo die Stadt einfach, also it was very prosperous, um mal so zu sagen. Es ging halt, es ist viel passiert, es war super international. Wir haben auch wahnsinnig tolle Partys gefeiert, sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, das habe ich auch noch gar nicht so oft erzählt. Aber
mit chinesischem Reiswein oder was trinkt man
da? Ganz schön, noch viel wilder mit deutschem Techno, weil wir halt irgendwann angefangen haben, DJs aus Hamburg und aus Berlin nach Hongkong zuerst zu buchen und dann haben wir gesagt, so ja cool, wenn die Jungs und Mädels dann schon mal da sind, dann können die ja auch noch Shanghai und Peking machen und hab da sehr wilde Techno-Partys auch gefeiert. Also aber insgesamt auch einfach einen wahnsinnig tollen Lifestyle gehabt, was wirklich viel Freude gemacht hat und ich muss sagen, mir blutet so ein bisschen das Herz zu sehen jetzt, wie die Stadt gerade ein bisschen kaputt gemacht wird. Ne? Also alle freiheitlich-demokratischen Grundzüge, die die Stadt mal inne hatte, die sind halt nicht mehr da und wenn du da heute auf die Straße gehst und protestierst, dann schwierige Nummer. So, aber vielleicht ist das auch wieder eine gute Brücke, um ne, so ein bisschen wieder auf den Weg zurückzukommen. Weil worüber sprechen wir? Wir sprechen über Kultur und wir sprechen auch da über Identität. Ne? Also wie die kantonesische Identität mehr und mehr flöten geht in der Stadt und das alles irgendwie, weiß nicht, ob es den Begriff gibt, mandarinisiert wird oder so. Also sehr, sehr chinesisch gemacht wird. Gut, lasse ich jetzt mal so stehen. Ich will da jetzt gar nicht zu politisch werden, aber Das hat mich schon total geprägt zu sehen, so wie man in der Stadt ist. Und wenn ich jetzt heute da bin, ich erkenne die Stadt auch teilweise nicht wieder, so was halt auch ziemlich wild ist. Bin dann, also ich hoffe, das war genug so Einblick jetzt auch in Richtung Hongkong. Ansonsten können wir da auch gleich ja super gerne nochmal drauf gehen. Aber bin dann zurückgekommen, wollte mich dann. Und witzigerweise war das dann das erste Mal, dass ich sozusagen in Anstellung dann auch in Deutschland gearbeitet habe, mich in den deutschen Arbeitsmarkt resozialisieren lassen, wie man das dann so macht. Man spricht mit Unternehmen, man spricht mit Personalberatung und so weiter und bin dann, und das war halt mein Erstkontakt mit HR, wollte mich eigentlich von Michael Page oder Page Group, wie sie jetzt inzwischen heißen, vermitteln lassen und dann haben die mich für sich behalten und da habe ich dann das Online-Marketing, also das war dann so das erste Mal die Verbindung von Marketing und HR für mich persönlich jetzt und habe da das Online-Marketing geleitet, 2,5 Jahre und dann kam Xing in mein Leben und irgendwie, wenn ich so an Hongkong zurückdenke, von damals bis heute, ist das ein bisschen auch eine Parallele zu Xing irgendwo, weil also ich war von 2013 bis 2021, glaube ich, da, wenn ich es gerade noch ganz genau zusammenbekomme und ich war halt schon da zu den Happy Times, ne, also als ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, in dem viele Menschen ein gleiches Ziel vor Augen hatten und ihre persönlichen Interessen erstmal zurückgestellt haben. Und das hat sich aber dann verändert so über die Jahre so. Also es ist einmal ins Entgegengesetzte gegangen und dann habe ich da irgendwann keine Lust mehr zu gehabt, weil dann irgendwie das halt auch sehr konzernig geworden ist und bin dann, also da sieht man halt, wie wichtig auch Unternehmenskultur ist oder wie sich auch Unternehmenskulturen entwickeln können.
Und bei Xing können wir aber auch nochmal bleiben, das natürlich viel mit der Ausprägung des Themas auch New Work in Deutschland zu tun hat. Also nicht nur, dass ich dann die Mutti irgendwann auch umbenannte in New Work SE, sondern auch die New Work Experience als prägende Konferenz in Deutschland, die, glaube ich, viel in die Medien gebracht hat, was wiederum eine ganze Beraterbranche beflügelt hat, etc. Aber natürlich hat sich auch dieses Unternehmen entwickelt, was normal ist, glaube ich, und was immer auch Kritik bedeutet, weil einige wünschen sich, dass es so bleibt, andere finden es genau gut, dass es sich entwickelt, aber ich kann mich erinnern, dass ich, so wie, glaube ich, auch einige andere, nicht immer nachvollziehen konnte, warum gewisse Veränderungen gemacht wurde. Und das ist, glaube ich, die Challenge, oder? Wenn Unternehmen Richtung Mitarbeitende, was dann ja auch so ein bisschen das Thema ist, mit dem du dich beschäftigst oder die es vielleicht werden können, aber auch Richtung Kunden und Kundinnen, wenn man es irgendwie vielleicht nicht immer schafft, einfach zu erklären, warum man das macht. Und es ging dann so um diese Gruppen, die abgeschaltet wurden und du weißt das ja alles.
Naja. Ja.
Hat alles seine Gründe, das kann man auch gar nicht, also ich zumindest sowieso nicht bewerten, aber das in der Kommunikation rüberzubringen, ist, glaube ich, echt schwer.
Ja, total. Also ich merke schon, du kennst dich aus mit Fragen stellen. Was ich schon so oft gesagt habe, wenn du dir irgendwann auch New Work auf die Fahne schreibst, dann musst du es ja auch leben. So, und das wurde da getan. Also ich weiß, wie es ist und ich muss auch sagen, ich habe viel, viel davon nach heute oder ins Heute auch mitgenommen. Wie sollten Leute zusammenarbeiten? Wie sollten Menschen miteinander umgehen? Was bedeutet Respekt? Was bedeutet auch Spaß? Was bedeutet auch Feiern und auch Erfolge feiern und so weiter? Also dieses, was ich eben schon meinte, so an einem Strang zu ziehen. Also was drauf stand, war auch drin. Ich will mir jetzt nicht zumuten und da will ich aber ja auch keine Lust mehr, die Finger zu verbrennen, auf die einzelnen Dinge einzugehen. Ich glaube einfach, dass natürlich damals auch schon irgendwie dieses David gegen Goliath, also LinkedIn versus Xing, kam immer mehr und wurde massiv. Und also ich glaube, dass LinkedIn ehrlich gesagt dann nur noch mit einer Tüte Popcorn gesessen hat und sich halt angeschaut hat über die Jahre, wieso die Entwicklung in Hamburg oder wo auch immer sind. Aber wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht inhaltlich kommentieren. Ich glaube einfach nur, dass die Kräfteverhältnisse von Anfang an auch einfach ganz, ganz unterschiedliche waren. So, und
wobei ich das total schade immer fand, weil also wir haben ja ohnehin so wenig Player im europäischen und im deutschen Softwaremarkt oder auch was dann auch noch Social Media angeht.
Genau.
Ich weiß, früher gab es dann noch Stay Friends oder die Lokalisten und es gab ja einiges und Xing war ja so ein Pionier.
Ja.
Und dann gab es noch StudiVZ und SchülerVZ irgendwann mal.
Genau.
Ja. So, und dann kamen die Amerikaner mit Facebook und so weiter und so fort und ich hätte mir eigentlich vorstellen können, dass es gut koexistiert. Ich meine, es gibt ja Xing auch noch, wollen wir jetzt mal nicht so tun, als ob es gar nicht mehr da wäre. Aber zumindest ist ja immer so die Frage, und dann sind wir bei Kommunikation und Identität wieder. Ja, ja. Was ist es denn, was mich ausmacht und was und wie bringe ich das rüber? Ne? Also am Ende genau dein Thema auch.
Ja, wobei, ja, total. Aber was mich immer wieder erstaunt oder auch damals schon erstaunt hat, ist so dieses I don't care der Deutschen. Ne? Also um es mal so zu sagen. Ich meine, in Amerika, wenn du dann eine erfolgreiche Frittenbude hast in deinem Ort, dann bist du der Held und alle feiern dich und these are our sausages locally made. Also das ist jetzt ein saublöder Vergleich, aber naja. In Deutschland habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es so eine ganz krasse Schadenfreude auch gab, wenn irgendwie die nächste nicht so positive Nachricht aus Xing herauskam und alle dann eher so hihihi anstatt, ach Mensch, das ist ja schade, weil, also ganz ehrlich, ne, Gabriel, ich bin an meinem ersten Tag, und das weiß ich noch wie heute, am Gänsemarkt, ne, in der Dammtorstraße durchs Office gelaufen und die Gänsehaut hat gar nicht mehr aufgehört, weil mir das wirklich schon irgendwie sehr bewusst war, ich bin hier gerade echt in einem Teil deutscher Internetgeschichte unterwegs und das ist es ja auch. Aber dass den Leuten das dann so Wumpe irgendwie gefühlt ist von außen, und gerade vor 2 Wochen, ne, war ich auf dem Speaking und wurde dann irgendwie anschließend angesprochen, sag mal, und du warst bei Xing, und dann sage ich halt dann auch so, ja, und ich habe da verdammt viel gelernt und ich habe mit verdammt begabten Menschen zusammenarbeiten dürfen. So, also ne, das ist so ein bisschen.
Ja, ist das so ein deutsches Thema irgendwie?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass es den Deutschen relativ Wumpe ist. Oder vielleicht, weil wir Deutschen
auch. Neiddebatte.
Neid auf der einen Seite, ich glaube aber auch so ein bisschen, also ich meine, schau mal, wie viele große Automotive-Hersteller wir noch haben, you never know, weil ne, auch da, finde ich, ist so eine gewisse Arroganz zu erkennen, das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema, aber das ist irgendwie selbstverständlich, dass es irgendwie relevante Produkte aus der deutschen Produktion gibt, und irgendwie fehlt da so ein bisschen auch wieder vielleicht ein Identitätsgefühl im Sinne von, hey, wenn es denen gut geht, dann geht es unserer Wirtschaft auch gut, aber Wir driften gerade so ein bisschen ab. Ich glaube, ich gehe mal einfach weiter in meiner Timeline, sonst kriegen wir das nicht zu komplett hier zu Ende. Dann kamen 3 Dinge zusammen. Ich bin 40 geworden, obwohl ich ja viel jünger aussehe. Nein, Quatsch, kleiner Spaß. Ich habe noch ein MBA gemacht an der Hamburg Media School, und der hat bei mir wirklich nochmal viel verändert, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, so, war es das jetzt? Werde ich jetzt für immer Angestellter bleiben oder ist da vielleicht noch mehr da draußen? Naja, und der dritte Punkt war halt einfach der, dass ich ein bisschen müde von so einem konzernigen Arbeiten, weil ich meine, es gab dann auch wirklich viele Sub-Companies oder was auch immer, wie den ganzen Geflecht. Naja, bin dann raus und wie gesagt, die Hamburg Media School, das war wirklich für mich nochmal so ein Game Changer für den Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt hier auf die nächste Palme hüpfe.
Und da waren ja auch Leute wie Philipp Westermeier oder Nick Sonnemann.
Also. Genau. Weste am Start. Also die ganzen Leute auch, die wirklich total beeindruckende Wege jetzt auch hingelegt haben. Ne? Und klar, das ist natürlich, das strahlt natürlich auch ab so. Und also wilde Dinge da auch erlebt und gesehen und einfach ganz viel Inspiration. Und dann ging es halt los, und ich glaube, dass ich halt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, eine ganz gesunde Sichtbarkeit bekommen habe, einerseits so in die HR-Bubble rein, andererseits aber auch so ein bisschen in Richtung der Zielgruppe sozusagen, weil ich ja immer im Bereich E-Recruiting auch unterwegs war bei Xing, also die Zielgruppe der HRlerInnen. Und dann kam irgendwie, Markus, wir haben hier ein Projekt, willst du mal gucken? Und dann, hier haben wir auch noch was. Und dieses Employer Branding ist vielleicht mal ganz spannend. So, und jetzt spulen wir 3 Jahre vor und wir sind jetzt mit 8 Menschen, sind eine GmbH, rocken Unternehmen aller unterschiedlichen Größen durch. Also von 40 Menschen Rewe Digitalausgründung bis hin zu Leonin Automotive Zulieferer mit 100.000 Mitarbeitenden in 27 Ländern. Wir sind da auch recht furchtlos unterwegs, aber ja, das ist schon das, was du am Anfang auch gesagt hast. Wir haben einfach Bock auf dieses Thema und wir sind halt krasse Nerds im positivsten aller Sinne und ja, glaube, dass wir da einfach Dinge ganz, ganz, ganz spannend machen. Also, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen anzuschneiden, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ne? Aber wir hatten ja eben schon diesen Punkt, die Unternehmen merken jetzt gerade, dass HR so ein Thema wird, mit dem halt auch sehr wohl Geld zu verdienen ist, so und ne? Jetzt plötzlich drängen ganz, ganz viele Leute auch als Wannabe-Influencer oder wie auch immer in diese Bubble hinein. Ne? Und also ich muss mir zumindest nicht den Vorwurf machen, dass ich jetzt da plötzlich ein Thema habe und auf einmal da bin, sondern da stecken halt 12 Jahre wirklich harte Arbeit drin und auch viel, ja, viel Pain, aber auch viel, viel Vertrauen, aber auch viel, viel Arbeit. Ne? Und ich finde, das ist gerade ganz spannend zu sehen, so wie sich auch die HR-Bubble auf LinkedIn beispielsweise verändert. Ne? Also da kommen immer noch Leute an, die sagen, dass Employer Branding authentisch sein muss. So, wo ich mir denke, jo, hatten wir schon vor 12 Jahren das Thema. Aber ja, will jetzt gar nicht so sarkastisch klingen, aber ja, das ist so der Weg bis hierhin.
Jetzt seid ihr die Spezialagentur für Employer Branding. Also wie habt ihr euer eigenes Arbeitgebermarketing aufgebaut?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wir brauchen es eigentlich nicht, weil wir keine Menschen sozusagen gewinnen müssen. Weil wir, also klar, wir gehen jetzt auch immer mal wieder ins Wachstum und es kommt immer mal jemand dazu. Was, glaube ich, schon sehr wichtig bei uns ist, ist so dieses Thema, die Identität nach innen. Also wir haben letztens einen neuen Starter gehabt, jetzt zum 1.6. auch. Und er sagte jetzt auch kürzlich zu mir, dass sich das einfach wahnsinnig gut und sehr, sehr respektvoll, freundschaftlich, aufgeschlossen und produktiv anfühlt. Und irgendwie das mehr so ist, als würde man da mit Freundinnen und Freunden abhängen und irgendwie geile Sachen machen, anstatt jetzt, du hast jetzt diese Aufgabe zu erledigen und du hast diese Aufgabe zu erledigen. Und so Leute würden auch ehrlich gesagt bei uns nicht reinpassen. Also das, ne, kommst du ja schnell auch in so Themen wie zum Beispiel Cultural Fit, ne? Also wie ist so die kulturelle Passung von Menschen? Ich glaube, dass wir da ein ganz gutes Gefühl auch für haben und auch relativ schnell merken, so, boah, mit ihm könnte es gut sein, aber mit ihr vielleicht nicht so oder umgekehrt. Also
die Frage ist halt nur, wer das merkt. Also
Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du es als Unternehmen, das halt auch sehr wohl Menschen für sich gewinnen muss, dann ist ja gerade auch so ein, wie wirken wir eigentlich nach außen und wie kommen wir denn so rüber? Total wichtig, weil auch das ja Gründe sein können, dass sich Menschen mal mit Unternehmen X oder Y auseinandersetzen und dann vielleicht sogar mal eine Bewerbung abschicken oder so. Wie gesagt, wir sind jetzt halt kein Großunternehmen, sondern fühlen uns gerade wohl so in unserer kuscheligen Größe.
Ja, ihr seid so ein bisschen das Speedboot und da ist man schneller natürlich. Ja. Du hast schon gesagt, das Thema ist nicht neu. Ich hatte die Christina Grubendorfer kürzlich hier, die 2006 habe ich gelernt, die Akademie für Employer Branding mitgegründet hat. Also das Thema ist eigentlich schon seit einer ganzen Weile, du warst auch mal bei der DEBA, ne? Kann
das sein? Genau. Das war ein kurzer Zwischenschritt für so ein paar Monate. Aber da habe ich mir dann irgendwann gedacht, nee, das kann ich selber auch besser.
So, und jetzt will nur sagen, Arbeitgebermarketing, großes Thema, Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit, you name it. Und viele Mythen, das hatten wir ganz am Anfang. Und daher ist natürlich jetzt die wichtige Frage, worauf kommt es denn jetzt wirklich an? Also worauf können wir es runterdampfen? Was kannst du teilen? Also weil alle stecken irgendwo in diesem Thema drin, ja, auf verschiedensten Flughöhen mit unterschiedlichsten Beratern, die manchmal welche sind und manchmal welche sein wollen. Aber jetzt mal so rausdestilliert, was kannst du teilen? Worauf kommt es an, wenn man als Unternehmen sich dem jetzt nochmal wirklich ehrlich und neu widmen möchte?
Ja, also ich versuche mal einfach anzufangen mit so ein paar Themen. Ich mal sehr plakativ, echte Schönheit kommt von innen. Du wirst es nicht schaffen, ein überzeugender Arbeitgeber zu sein mit irgendwelchen flotten Kampagnen oder einer tollen Karriereseite.
Obwohl die BND-Geschichte neulich.
Da sehr spannend auch, sehr, sehr spannend. Aber auch
die müssen wir nochmal erklären, was da los war.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber also das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Du kannst nicht einfach dich mit irgendwelchen fremden Federn schmücken und dann erwarten, dass dich alle super finden. Ein weiterer Punkt ist, und da denke ich viel drüber nach, Mut, glaube ich. Also auch Mut von Geschäftsführungen, von Vorständen, von irgendwie sowas. Also guck mal, wie trendy das geworden ist, irgendwie auf so Fuck-Up-Nights zu sagen, ja, ich habe gegründet und dann war ich nicht erfolgreich und das sind meine drei Learnings und so. Ich habe das noch nie gesehen von irgendwelchen Geschäftsführungen. Natürlich hast du da wahrscheinlich irgendwelche Haftungsthemen auch direkt oder so, aber den Mut zu haben, sich vor die Belegschaft zu stellen und zu sagen, Leute, wir haben schon einiges gut gemacht, wir wissen aber auch, dass wir manche Dinge nicht gut gemacht haben bis hierhin und wir wollen da jetzt mal ran und wir wollen da auch mal systematisch ran. Und das mal strukturiert sozusagen angehen, das ist auch nochmal ein ganz, ganz zentraler Punkt, glaube ich. Jetzt überlege ich noch, ob ich so ein
frischen. Also Ehrlichkeit gewissermaßen.
Absolut brutale Ehrlichkeit. Also ich meine, schau es dir an, alleine durch so Dinge wie Kununu beispielsweise, was früher super in den Unternehmen unter den Teppich gekehrt werden konnte, siehst du zwei Tage später als Kununu-Bewertung. Und ehrlich gesagt, ich finde es ganz cool, weil das ja auch so ein bisschen zur Demokratisierung der Arbeitswelt beiträgt, ne, wenn man so will. Also ich sag das immer ein bisschen plakativ, auch die Zeiten der Hochglanzbroschüre sind einfach vorbei. So. Genau. Und dann, was haben wir noch? Also ich würde, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen diesen Punkt reinbringen. Man sieht ja gerade auch vermehrt irgendwie Corporate Influencer und so Sachen. Also bevor ich jetzt hier 5 Leute aus meinem Unternehmen mir picke und sage, du TikTok, du LinkedIn, du Insta und was weiß ich, sollte ich doch eher ein Interesse als Arbeitgeber daran haben, dass ich so toll bin und den Menschen so viel biete und glückliche Mitarbeitende habe, sodass die alle irgendwie Influencer sind und irgendwie corporate-seitig influenzen und selbst auf der Grillparty sehr gezielt erklären können, wofür denn eigentlich der eigene Arbeitgeber steht. Weißt du, was ich meine? Weil zum Beispiel auch dieses Thema, können sich alle Menschen mit dem Thema Unternehmenskultur oder Werten oder wie sich das anfühlt, irgendwo zu arbeiten, können sich alle damit auseinandersetzen? Nee. Und da sind wir ja ganz schnell auch, ich finde, wir müssen aufpassen, auch nicht irgendwie jetzt nur, also A, nicht nur eine Konzernsicht zu haben, sondern auch gerade auf den mittleren und kleinen Mittelstand, aber auch nicht nur auf die Weißkrägen, also auf die White Collars zu schauen, sondern auch auf die Blue Collars. So, weil, ne, ich habe einen Kumpel, und das, die Story kennst du bestimmt ja auch aus deinem Kontext, Gabriel. Ich habe einen Kumpel, der sagt, ey, lass mich mit deinem ganzen New Work-Scheiß in Ruhe, weil die Maschine, die kann ich nicht mit nach Hause nehmen, die steht bei uns in der Fabrik und da muss ich dann daran arbeiten. Deswegen Remote-Arbeiten kommt gar nicht in Frage. Aber um jetzt die Kurve zu kriegen, Employer Branding kann ja auch super helfen, damit wirklich jeder und auch selbst irgendwie die Leute, die am entferntesten von HR-Themen sind, mal vor Augen zu führen, warum das eigentlich ganz geil ist, im eigenen Unternehmen zu arbeiten. Ne? Also wie gesagt, das geht ja auch so ein bisschen, ich sage immer gerne, das ist ein bisschen wie so ein Selbstfindungstrip auch. Und wenn ich jetzt mal ins Negative rumdrehen soll, das Schlimmste, finde ich, was Unternehmen machen können, ist, unsere Geschäftsführung hat sich unsere 5 Werte überlegt. Die haben sich überlegt, wofür wir stehen und so weiter und so fort. Das ist ja total bescheuert. Also du kannst doch nicht per Dekret deiner Belegschaft sagen, wie das ist, in deinem Unternehmen zu arbeiten, sondern das sollte doch bestenfalls eine basisdemokratische Sache sein. Und da kann ich jetzt wieder die Kurve kriegen zu dem Thema Mut, ne? Also natürlich kommen da auch mal unschöne Dinge auf den Tisch. Aber ne, ich kann da wirklich nur plädieren, auch also Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, bisher in allen Kulturanalysen oder Fokusgruppen, wo wir wirklich auch mit Mitarbeitenden aus allen Senioritätsleveln, aus allen Fachbereichen und so weiter sprechen, 60-70% der Aussagen, die da getroffen werden, sind positiv. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute sich da hinsetzen und sagen, so, jetzt zähle ich hier mal die 25 Punkte auf, die ich furchtbar finde bei uns, sondern man ist ja schon irgendwie auch happy, in einem Unternehmen zu arbeiten und man hat ja auch einen gewissen Stolz, so tendenziell. Also würde ich jetzt mal ganz naiv behaupten. Und also das ist so ein bisschen, glaube ich, mein Versuch aufzumuntern, dass dann nicht nur die furchtbaren Dinge rauskommen, sondern dass auch wirklich total schöne Dinge da rauskommen, die dann aber, und da kriege ich jetzt die Kurve gerade wieder, basisdemokratisch, also bottom-up, top-down, herausarbeiten, wofür steht man, wofür möchten wir auch in der Zukunft stehen, aber auch, wie sieht denn unsere Belegschaft das? Und also eine bessere Art und Weise, um, da sind wir wieder beim Ausgangsthema, die eigene Identität zu erarbeiten, die gibt es meines Erachtens nicht.
Deswegen nennt man diese Gruppen dann auch Trüffelgruppen, oder? Die suchen dann sozusagen nach den
Schätzen auch. Kann man so nennen? Ja, total. Also es ist ja im Endeffekt so, ne? Weil, ja, wofür steht ihr als Arbeitgeber? Ja, wir haben Zitrusfrüchte im Obstkorb. So, aber das ist ja nicht das, was man da wissen will, sondern das wird übrigens auch ganz oft gemacht, ne, dass Benefits mit Kultur irgendwie durcheinander geworfen werden. Aber Money doesn't buy culture, um es mal so zu sagen.
Ich erinnere mich an Steve Ballmer, das war ja dieser Microsoft-Chef, der immer laut wurde auf der Bühne. Und der stand dann mal da im verschwitzten Hemd, gibt es noch so ein YouTube-Video. Ja. I give you 4 words, I love this company. Und ich habe aber gedacht, oder wenn ich jetzt dran denke, das hört man einfach nie hier. Also extrem selten. Wenn, dann ist es ganz cool oder ich bin stolz oder es ist nice oder whatever. Genau. Aber also dass ich es wirklich geil finde, richtig, weiß ich nicht, was fehlt denn da oder was müssen wir dann tun, um da hinzukommen? Müssen wir die Leute mehr einbinden, mehr beteiligen?
Ja, oder wahrscheinlich wie bei Steve Ballmer noch mit irgendwelchen Mittelchen nachhelfen oder Pülverchen. Nein, aber das ist jetzt böse. Nee,
Wäre ja schön, wenn wir in diese Richtung mehr kommen könnten.
Spannend, spannend. Ja, wobei, ich glaube nicht, dass das gut für alle Unternehmen wäre. Weil das ist ja, das war ja damals auch so die Steve Ballmer'sche Work Hard, Play Hard Attitude. Das hast du ganz oft noch so im Unternehmensberatungsbereich, ja, Personalberatungsbereich auch teilweise, oder halt wo so richtig geballert und Gas gegeben wird, um es mal salopp zu sagen.
So Sales auch.
Genau, so Konstrukte im Grunde. Aber es gibt ja auch genug Unternehmen, wir haben jetzt gerade einen ganz wundervollen Kunden auch wieder gewonnen, die sagen halt ganz, ganz klar, wir wollen nicht die Lautsprecher, nicht die Lauthälse sein, sondern wir wollen ganz dezent irgendwie als Arbeitgeber wahrgenommen werden, weil auch das, was wir tun, mit einem gewissen Vertrauen auch verbunden sein sollte. Also ich glaube, da gibt's halt solche und solche. Spannenderweise, ich bin ja zum Glück aus familiären Gründen recht oft drüben in Nordamerika unterwegs und mach das dann ja ganz bewusst, wenn du da mal wiederum mit Leuten über Corporate Culture sprichst, dann landest du ganz schnell bei, you know, I make $180,000 a year. Also, ne, das ist dann, die setzen dann aber auch ganz schnell so Kulturdinge wiederum mit, wie viel Kohle und wie fett ist der Verbrenner-PKW wert. So. Also, das ist eine ganz spannende Sache. Ich glaube, dass dieses Thema, und da könnte man, glaube ich, mal eine richtig geile Studie machen auch, so dieses Thema Identifikation dann wiederum, ne? Dann ist es ja nicht die Identität, sondern dann ist Identifikation von Mitarbeitenden mit dem Arbeitgeber.
Ja.
Das wäre mal super spannend zu betrachten. Also selbst in Europa hast du da, glaube ich, ganz massive Unterschiede. Und auf der anderen Seite, ne? Also Gegenteil.
Ich erinnere mich zum Beispiel, also zu meiner Hamburg-Zeit. Ich hab bei Scholz & Friends arbeiten dürfen eine Weile und das war einfach eine geile Brand.
Ja.
Also klar, das ist eine Agentur, die machen auch genau das, aber es war halt nicht nur sofort zu sehen, alles gelb und schwarz, dann war diese ganze Sprache, Friends, Hello Friends, du hast dann so ein Buch bekommen am Anfang, wo das alles ja auch im Du natürlich, also ein bisschen anders als das in der Corporate-Welt manchmal ist, erklärt wurde, ein sehr guter Kaffee, Leute begrüßen sich, man arbeitet ambitioniert, das fand ich auch immer sehr gut an guten Dingen, man erreicht was und das fühlte sich insgesamt, ohne dass ich darüber geforscht habe, alles so an, dass ich gerne davon erzählt habe und ich glaube, das war keine Employer Branding Kampagne, das war einfach, wir achten hier auf das Miteinander, wir malen das schon richtig an, dass man das auch erkennt, so wie das sein soll.
Doch, bin ich bei dir. Also jetzt gerade Scholz & Friends. Also ich meine, wir haben auch schon Projekte mit denen zusammen gemacht und ich kenne auch eine Menge Leute von da. Das ist ja halt auch wirklich beeindruckend so. Aber, und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, ne? Ich finde, das wird auch ganz oft so in einen Topf geworfen. Du und ich, würde ich jetzt mal behaupten, wir haben einen ganz anderen Anspruch an Arbeiten und eine ganz andere Motivation ans Arbeiten als Menschen, die einfach gucken müssen, wie sie ihre Miete bezahlen können oder wie sie sich morgens ihre Brötchen kaufen können. Ne? Also man muss halt aufpassen, dass wir nicht jetzt aus so einer, also ich hätte fast gesagt, aus so einer Bourgeois-Perspektive, so eine privilegierten Bubble irgendwie raus. Also für viele Menschen geht es halt darum, irgendwie Kohle zu verdienen, weil es vielleicht auch nicht so cool gelaufen ist bisher in ihrem Berufsleben. Aber ne, und klar ist das geil, in so einem I love my job, Microsoft, yeah, yeah und Ding unterwegs zu sein. Aber für manche, die sind froh, wenn sie auch um 16.30 Uhr den Schreibtisch aufräumen und um 16.45 Uhr rausgehen und dann von mir aus sich ihren Hobbys oder ihrer Familie oder ihren Freunden oder sonst was widmen. Ne?
Das stimmt. Vielleicht zum Abschluss auch nochmal so ein bisschen, was mich immer interessiert. Wie entwickelst du dich weiter? Was ziehst du dir rein? Wie lernst du? Ich weiß, du bist viel unterwegs, auch als Speaker auf der OMR haben wir uns ja auch getroffen.
Ja, stimmt.
Das heißt, du gibst viel, aber ich gehe davon aus, du inhalierst auch. Und da kann man sich natürlich auch tot inhalieren heutzutage.
Ja, total.
Also wie gehst du es an?
Ich habe immer so, also das können wahrscheinlich die Leute aus meinem Team, Entschuldigung an der Stelle, schon auch langsam nicht mehr hören. Aber so in Vorstellungsrunden sage ich immer gerne so bla 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 bla, was ich gemacht habe. Und nebenher, jetzt klaue ich mir selber die Punchline. Ich überlege gerade, ob ich das tun sollte. Auch ich tue es trotzdem. Wir sind ja hier im Vertrauensbaum. Und sage dann immer, ich habe noch einen Podcast bei der Zeit, den Zeit-Talent-Podcast und ich habe eine Kolumne in der Personalwirtschaft und ich bin Lead-Speaker für Employer Branding bei den Freunden von OMR. Und dann sage ich aber immer, ich sage euch das nicht, damit ihr denkt, was ich für ein toller Hecht bin, sondern das soll einfach nur unterstreichen, dass ich einen wahnsinnig privilegierten Job habe, weil, und das ist das Schöne, ehrlich gesagt, also A, in meiner Hauptrolle, kann man das so sagen, als Geschäftsführer eines Unternehmens. Wir haben jeden Tag die wildesten Herausforderungen in den Projekten. So, und das ist schon ein bisschen School of Life oder School of Work Life, vielleicht kann man das nennen. Im Podcast kommen Themen auf den Tisch, wo ich nichts mit vorher anfangen konnte, aber da kommt dann so der kleine Mann in meinem Kopf durch, der dann aber sich da reinarbeitet und ich sitze teilweise, ich bereite die Podcasts zum Beispiel immer gerne am Wochenende vor, weil ich mich dann wirklich auch mal ein paar Stunden verlieren kann in einem Thema. Und dann habe ich es aber auch verstanden so. Und dann irgendwann durch magische Art und Weise kann ich es in einem anderen Kontext wieder reinbringen, dieses Thema. Und also that keeps me going. Ich habe das in der Vergangenheit sträflich wenig gemacht, mir auf Veranstaltungen, du hast es eben schon gesagt, also wo ich dann auch irgendwie meinen Senf zu irgendwas dazugeben darf über Speakings oder Panels oder so, habe ich es sträflich nicht gemacht, mir auch nochmal andere Dinge anzuschauen. Inzwischen mache ich das auch ganz gezielt, um dann auch mal irgendwie neue Bereiche für mich zu entdecken. Zum Beispiel, das ist eigentlich ganz spannend. Es gab im März eine große, zum ersten Mal eine große KI-Konferenz, wo es darum geht, wie kann denn KI in HR untergebracht werden. So, und bin da Co-Moderator gewesen, dann gab es da irgendwie einen Ausfall bei der Hauptmoderatorin und dann jetzt bin ich gefragt worden, ob ich nicht der Hauptmoderator im Dezember im zweiten Teil sozusagen sein möchte. Und da saßen halt beim ersten Mal irgendwie 450 Leute. Also das Thema ist ja logischerweise da. Jetzt will ich mir natürlich nicht die Blöße geben, da irgendwie der Hayo zu sein, der irgendwie da nur steht und lustige Sprüche klopft, sondern habe mich dann auch dadurch total in dieses ganze Thema künstliche Intelligenz und Implikationen dessen und nein, ChatGPT ist nicht künstliche Intelligenz, sondern irgendwie nur ein kleiner Anwendungsteil davon. Also mich dann in solche Themen reinzunörden und irgendwie, ich glaube, durch so einen Mechanismus kriege ich immer wieder neue Themen auf den Kasten. Und ich glaube, wenn man neugierig und aufmerksam durchs Leben läuft und vielleicht auch Informationen einigermaßen verarbeiten kann, dann ja, aber um das auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, ich würde auch echt gerne mal wieder ein Buch in die Hand nehmen. Also das war ehrlich gesagt auch geil in diesen 2 Jahren des MBAs, einfach nochmal Dinge auch strukturiert zu lernen, strukturiert sich auf die Schippe zu holen. Das hat schon auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bist du ein Buchwurm?
Ich liebe Bücher. Ich liebe es mir, die zu kaufen und manchmal komme ich auch dazu, sie zu lesen.
Ja, kenne ich.
Ja, ich setze mich auch gern beim Podcasten vorne Bücherwand, das kommt auch immer gut rüber. Das ist eine riesige Aber Spaß Idee. Beiseite. Es ist ein bisschen wie beim Laufen. Also ja. Man muss da reinkommen und wenn man drin ist, dann macht es richtig Bock. Dann willst du immer weitermachen. Aber wenn man dann nicht drin ist, dann vergehen auch schnell die Monate.
Mhm. Ja, absolut. Total. I know what you're saying.
Aber es gibt... Und natürlich sind Bücher nicht immer so aktuell, als wenn du das jetzt irgendwie im Podcast oder so woanders konsumierst. Aber ich liebe das schon, da so auch richtig reinzugraben. Kannst du uns dann abschließend noch ein Buch empfehlen, das dir gut gefallen hat?
Ja, witzigerweise jetzt gerade liegt es auf meinem Tisch. Und mir ist das auch wiederum empfohlen worden. The Trusted Advisor. Okay. Das ist schon ziemlich alt, das Buch. Wohl, habe ich gelernt. Und ich habe das angefangen zu lesen und habe mir dann irgendwann gedacht, so ja krass, das hätte ich auch schreiben können. Das klingt jetzt total arrogant, aber so meine ich es gar nicht. Sondern da geht es halt sehr stark darum, ne, wie kann Vertrauen aufgebaut werden? Wie kann man auch mal socializen? Wie kann man auch mal, also das ist bei uns halt auch witzig. Wir haben inzwischen, sind wirklich aus Kundenmandaten echt Freundschaften entstanden. So. Und ich finde, das ist der größte Vertrauensbeweis, den man haben kann. Weil wenn man Mist baut und irgendwie keine guten Projekte umsetzt, dann wollen die Leute auch tendenziell nichts mit einem zu tun haben. Aber genau, The Trusted Advisor finde ich ganz, ganz spannend gerade, mir nochmal strukturiert zu geben. Aber es hat auch Very American geschrieben, muss man schon dazu sagen.
Superlative.
Ja, voll.
Tun wir alles.
I love this company.
Herrlich, ne? Tun wir alles in die Shownotes. Die Farmer redet auch nochmal, wer das nicht kennt.
Ja, unbedingt,
unbedingt ansehen. Ja. Vielen Dank, Markus. Wir führen das fort, da bin ich mir sehr sicher. Also komm doch gerne wieder. Wir haben ja eigentlich nur angefangen heute, ne?
Ja, that was just the beginning. Ich hätte nicht gedacht, dass es persönlich würde. Ich hoffe, das war okay. Aber,
total. Wir wollen ja auch die Menschen hier kennenlernen.
Ja, total gut. Vielen Dank für die Einladung und mach weiter so. Wahnsinnig toller Podcast. Das kann ich, glaube ich, mit gutem
Gewissen sagen. Vielen Dank.
Vielen Dank dir. Und alles Gute, bis bald.
Bis bald. Mach's gut, Markus. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Markus und seiner Agentur natürlich in den Shownotes. Schaut unbedingt mal vorbei. Dort gibt es auch nochmal die weiteren Informationen zu meinem Sponsor und Podcast-Partner Open Up. Außerdem habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier an Bord zu kommen als Werbepartner. Wenn ihr auch die Mission verfolgt, die Arbeitswelt besser und menschenfreundlicher zu machen, dann kommt auf mich zu, kommt an Bord und werdet Teil der Community. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir sagt, wie euch dieser Podcast gefällt. Feedback bitte an mich. Geht einfach auf gabrielrath.com und schreibt mir darüber eine Mail. Würde mich sehr freuen. Über LinkedIn könnt ihr das auch tun. Also alle Kanäle sind offen. Ich bin auch noch auf TikTok, Threads, Instagram mit diesem Podcast unterwegs. Also alles in den Shownotes für euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Dann steigen wir ein in eine neue Folge New Work Chat. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.